Wir als Ausdauersportler verbrennen eine ganze Menge Energie. Aber wo kommt die Energie her? Wie wird die uns bereitgestellt? Und worauf sollten wir achten, damit wir nicht plötzlich ohne Energie dastehen? Antworten auf diese Fragen gibt's in der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Mann, oh Mann, gefühlt habe ich jetzt ein halbes Biochemiestudium hinter mir, obwohl ich eigentlich Chemie abgewählt habe in der 10., 11. Klasse, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wie geht's dir, Schorsch?
Ja, ähnlich. Ich habe weder das eine noch das andere lang gehabt. Ich habe irgendwie eine schulische Laufbahn hinter mir, die die Naturwissenschaften nicht priorisiert hat. Ich bin dann kläglich an Physik gescheitert. Das ist ein anderes Thema. Wenn man auch Mathelehrer hatte, die einen Doktortitel in theoretischer Kernphysik, also unser Mathelehrer hat am Ende einen Doktor in theoretischer Kernphysik und der hat Sachen im Kopf gerechnet, die wir nicht mit dem Taschenrechner rechnen konnten. Nein, ich habe Crashkurs bekommen gerade und ich find's aber total faszinierend. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns mit dem Energiestoffwechsel auseinandersetzen. Also ich mache das jeden Tag beim Training.
aber eher praktisch und dann denkst du nicht drüber nach, wie das Ganze funktioniert, ja?
Genau, aber die Theorie ist, und das muss man hier ehrlicherweise auch sagen, die Theorie ist viel zu kompliziert für die meisten Ausdauersportler. Nicht, weil sie es nicht verstehen könnten, sondern weil es auch im Ende gar nicht so notwendig ist für uns alle, das im kleinsten Detail zu kennen. Weil da kann man sich auch irgendwelche Formeln aufschreiben oder irgendwelche Molekülzusammensetzungen auswendig lernen. Das machen wir heute nicht. Das machen wir heute nicht. Mein laienhafter Gedanke war, wenn ich freitags beim Wocheneinkauf in unseren Einkaufswagen gucke, dann weiß ich, wo die ganze Energie herkommt.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr easy und wir könnten es auch einfach jetzt dabei belassen und sämtliche Namen von irgendwelchen Enzymen und sonstigen chemischen Formeln einfach auslassen. Das werden wir natürlich in dieser Folge auch wirklich tun. Also es nützt jetzt nichts, dir zu sagen, wie viele O und wie viele H-Atome irgendein bestimmtes Molekül hat. Ich glaube, das merkt sich sowieso kein Schwein, aber so ein paar wichtige Begriffe werden wir leider trotzdem nennen müssen. Aber die hast du wahrscheinlich alle auch schon mal gehört und wir hoffen einfach, dass es dann im Nachhinein ein bisschen klarer ist.
Ja, um Adenosintriphosphat kommen wir wahrscheinlich nicht rum.
Nee, auf keinen Fall. Aber das haben wir, denke ich, auch alle irgendwie schon mal gehört im Biounterricht. Ja, ich weiß, der Lehrer ist immer schuld, dass wir uns das nicht gemerkt haben. Meine Mutter hatte mal gesagt, sie war Kreide holen.
Ja, lange Kreide holen in der Kreidefabrik, irgendwo in einem anderen Land.
Ja, genau. Das war tatsächlich ein anderes Land, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, wir können auch unabhängig davon, ob wir jetzt Biologie gerne mögen oder nicht, uns merken, ATP oder Adenosintriphosphat ist im Prinzip sowas wie die Währung der Energie. Also so ein bisschen der Goldstandard, oder?
Ja, der Goldstandard ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Das Gold.
Das Gold,
also die Währung, das, was wir brauchen, um uns fortzubewegen. Alle übrigens, das hat noch nicht mal was mit Sport zu tun. Wir brauchen das auch, wenn wir gar keinen Sport machen. Also, weil wir brauchen ja auch Energie, um Treppen steigen zu können oder um zu denken. Tatsächlich
selbst
brauchen wir Ideen, um zu denken. Auch, siehst du mal, ich muss bei ATP immer an eine Band denken. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, in den 90ern gab es irgend so eine, ich weiß nicht, ob das Eurodance war, aber so schlechte 90er-Musik, da gab es, glaube ich, eine Band, die hieß so. Und ich denke immer an diese Band.
Echt?
Ja, ich muss mal, vielleicht täusche ich mich auch, ich muss das nachher vielleicht mal raussuchen. Aber das ist immer so meine Assoziation mit dieser Abkürzung. Ganz grundsätzlich wollen wir natürlich in der Folge das Verständnis dafür schulen und dafür sorgen, dass ihr insoweit Bescheid wisst über das, was in eurem Körper passiert, dass ihr das Wissen eben auch zu eurem Vorteil im Training nutzen könnt. Weil wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man sich ja entsprechend auch ernähren, weil man kann sich beim Wocheneinkauf auch so verhalten, dass man erstmal nichts kauft, was die Bewegung hier verbessern könnte.
Ja, wobei ich glaube, der Wocheneinkauf ist noch nicht mal ausschlaggebend, sondern eher die Art des Trainings und ja, also die Intensität, die Dauer und so weiter. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und wenn man das jetzt am Ende der Folge hoffentlich alles verstanden hat, dann weiß man auch oder wundert sich nicht mehr, warum man an bestimmten Stellen irgendwann halt einfach nicht mehr kann, zum Beispiel.
Ja.
Oder warum man besser durchhält, wenn man halt zum Beispiel auch noch Energie zuführt, ja?
Ja, genau. Was für mich so, also ich finde dieses Thema extrem spannend und du hast ja eingangs schon gesagt, ich habe mit Biologie und mit Chemie eigentlich wenig bis gar nichts anfangen können in der Schule. Also das war einfach vom Fach her. Also die natürlich haben mich verschiedene Reaktionen, ich meine, unsere Umwelt besteht ja auch aus Chemie und Biologie. Und da gibt es ja vieles, was sehr faszinierend ist. Aber die Theorie dahinter hat mich nie irgendwie so erwischt. Das hat mich nie irgendwie gereizt. Ich muss aber ehrlich sagen, so diese Energiegewinnung und alles, was so mit Sport und Leistung zu tun hat. Und das finde ich auch das Geile, wenn man das weiß, was man dann damit anfangen kann oder wie man sich selber positiv verändern kann. Das finde ich extrem spannend und das macht mir auch sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich raus will, was für mich lange Zeit nicht so bekannt war und dann doch überraschend, dass unser Energiestoffwechsel erstmal ohne Sauerstoff funktioniert, dann funktioniert er mit Sauerstoff und dann wieder ohne. Und das war mir lange Zeit nicht so klar.
Okay, ich glaube, das müsstest du gleich nochmal genauer erklären, was du damit meinst. Für mich ist Stoffwechsel eigentlich immer eher so ein Thema, so von wegen, oh, ich habe ein Problem mit meiner Verdauung, was soll ich tun? Also so in sämtlichen Foren geht es ja immer um Stoffwechsel. Und dann kommt auch immer das schöne Stichwort Fettstoffwechsel und da ranken sich auch tausende Mythen drum.
Ja, das ist der vom Abnehmen. Also das ist ja, quasi genau. Die Geheimwaffe einer jeden Diät.
Und alle Leute fragen sich, warum ist mein Fettstoffwechsel eingeschlafen? Was kann ich tun, um meinen Fettstoffwechsel zu verbessern? Also da gibt's wie gesagt ganz viel Wissen und Halbwissen. Und so ein bisschen werden wir das hier an dieser Stelle auch streifen. Aber jetzt überlasse ich dir erstmal kurz das Feld, George. Was wolltest du denn sagen Sauerstoff da, also, und ohne?
Also, eigentlich wollte ich dir damit quasi eine Brücke bauen.
Dass du wolltest mir eine Steilvorlage geben, damit ich jetzt hier
die Sache ist ja die und das ist, ja genau. Aber nein, wir haben uns natürlich überlegt, wie kann man dieses Thema am besten erfassen für euch, wie können wir das am besten angehen und wir haben uns halt entschieden, dass wir zeitlich aufarbeiten. Also wir stellen uns vor, wir fangen jetzt eine Trainingseinheit an starten mit dem Laufen. Also auch wenn wir ja im Kopf quasi wissen, wir machen jetzt eine Trainingseinheit, fängt ja der Körper nicht schon pro forma an, den Stoffwechsel darauf auszurichten, sondern erst wenn wir anfangen zu joggen, merkt der Körper oder stellt sich der Körper darauf ein. Ich sehe das jetzt sehr vereinfacht gesagt. Jetzt haben wir ja verschiedene Energieträger. Die kennt man, wenn man schon mal irgendwie seine Ernährung getrackt hat oder so, dann kennt man das aus der Tracking-App. Das sind quasi die Makros, also die großen Nährstoffe. Wir kommen noch auf Protein, das ist so ein Sonderfall, aber es sind eben die Kohlenhydrate und die Fette. So. Wenn wir anfangen, uns zu bewegen, dann haben wir eben Speicher im Körper. Also da sind diese Energieträger, die wir ja tagtäglich zu uns nehmen, mal mehr, mal weniger, manche von uns zu viel, manche von uns vielleicht nicht ausreichend, aber in der einen oder anderen Form essen wir die und der Körper lagert eben die wichtigen Inhaltsstoffe ein. Also wir haben jetzt nicht überall Würfelzucker drin, sondern das wird ja alles aufgespalten in der Verdauung. Da werden ja verschiedene Nährstoffe rausgenommen. Wenn wir dann anfangen mit Laufen, dann merkt der Körper, oh, wir brauchen jetzt eben irgend so einen Energieträger. Aber der ist halt nicht, der wird da nicht hingebeamt. Also der Körper merkt nicht, oh, erster Schritt, jetzt wird gejoggt und jetzt beamen wir gleich hier mal Glykogen in die Mitochondrie, damit die da direkt Energie schaffen kann. Das heißt, erstmal müssen wir auf Stoffe zurückgreifen, die in unserem Körper verfügbar sind und auch erstmal ohne Sauerstoff in der Lage sind, uns Energie zu liefern. Und das ja, war genau das, was ich meinte.
Genau, also wir müssten noch nicht mal anfangen zu joggen. Wir können noch einfach unser Bein bewegen oder unseren Arm bewegen. Jegliche Bewegung kostet ja in irgendeiner Form Energie. Also wir können halt da nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern da brauchen wir halt dann das ATP. Und das ist eigentlich auch das allererste, was in unseren Muskeln gespeichert ist und was dann auch quasi verbrannt wird, sodass wir daraus Energie, also kinetische Energie machen können, Bewegungsenergie. Mhm. So, das Problem ist, das ATP ist eigentlich mega krass und hat extrem viel Energie auf einmal, aber das hält nur so, keine Ahnung, 2-3 Sekunden. Und dann ist das ATP-Feuer schon vorbei. Mhm. Oder die ATP-Party, wie auch immer man es nennen möchte.
Das ist auch ein toller Name für die Semesterfeier im quasi am Sportinstitut an der Uni. Ja, ATP-Party.
Ich glaube, die würden das eher Laktat-Party nennen, weil es klingt cooler und das kennen mehr Leute. Aber ja, genau. Dieses Adenosintriphosphat, also da sind 3 Phosphate und die haben halt Energie gespeichert drin enthalten. Die werden halt, das müssen wir jetzt nicht genau erklären, wie, aber die werden eben umgewandelt in Energie und dann können wir uns bewegen. So, aber wie gesagt, dauert halt 2-3 Sekunden an und gut, wir können das ein kleines bisschen trainieren, aber es dauert halt, bleibt halt trotzdem ein sehr, sehr, sehr kurzer Stoffwechselweg. Mhm. Deshalb müssen wir, weil wir ja vielleicht nicht nur 2-3 Sekunden joggen wollen, sondern ein bisschen länger, noch auf weitere gespeicherte Stoffe in unserem Körper zurückgreifen. Mhm. Und da gibt es glücklicherweise neben dem Adenosintriphosphat auch das Kreatinphosphat. Ja. Kreatin haben wir sicherlich auch alle irgendwie schon mal gehört. Manche substituieren das auch oder nehmen dazu halt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel.
Ja.
Ist gerade auch, glaube ich, ziemlich im Kommen beziehungsweise sehr beliebt.
Ja, also im Kraftsport ist es schon sehr lange beliebt. Also Bodybuilder, ich kenne das, also das war somit das erste Nahrungsergänzungsmittel, mit dem ich irgendwo in Berührung kam, zu Beginn meiner sportlichen Karriere, als ich eben im Fitnessstudio angefangen habe, Krafttraining zu machen. Und es wird auch schnell klar, warum das im Krafttraining eben supplementiert wird. Mittlerweile geht man auch davon aus, dass Kreatin ja die Regeneration fördert. Und es kann auch im Alter sehr hilfreich sein. Die Sache ist die, das ist quasi dann der zweite Energielieferant, wenn wir anfangen, jetzt zum Beispiel zu joggen und Kreatinphosphat hält oder kann ja so 40 Sekunden lang als Energielieferant genutzt werden, also viel länger als das ATP, das wir schon irgendwo haben, aber auch nicht wirklich lange. Beim Krafttraining sind aber diese 40 Sekunden zum Beispiel ganz gut, weil wenn ich eben eine Wiederholung mache, Bankdrücken oder sowas, dann dauert es meistens nicht 5 Minuten, sondern da kann ich halt mit, wenn ich gut Kreatin habe, auch mehr Energie umsetzen.
Ja, tatsächlich habe ich in meinem Trainerschein, jetzt muss ich ein kleines bisschen klugscheißern, gelernt, dass es nur bis zu 5 oder 6 Sekunden lang hält und dass dann quasi diese energiereichen Phosphate insgesamt so etwa 10 Sekunden halten, bis sie eigentlich aufgebraucht werden. Also auch das kann man ein bisschen trainieren und kann man ein bisschen optimieren, aber man kann sich merken, es ist einfach super schnell vorbei.
Ja, eigentlich für uns als Ausdauersportler gar nicht so wichtig. Also ATP genau. Ist grundsätzlich schon wichtig, aber jetzt diese ersten paar Sekunden, die Stoffe, aus denen da unsere Energie gezogen wird, die sind eigentlich nicht so wichtig für uns.
Ja, weil wir ja in der Regel als Ausdauersportler einen sehr langen Atem brauchen und ja, wahrscheinlich mehr als 30 Sekunden unterwegs, ja, mehr als 10 Sekunden und meistens auch länger als 30 Minuten oder sowas unterwegs sein wollen. Und da
Das
brauchen wir
ist
dann eben leider noch andere Substrate, Stoffe, wie auch immer man es nennen möchte.
ja, also das ist ja auch, gut, dass wir nicht nur so kurz unterwegs sein wollen. Aber ja, da brauchen wir dann wieder was anderes. Und der Vorteil ist ja auch, wenn, sagen wir mal, wir sind jetzt eine Minute unterwegs, dann hat der Körper schon gemerkt, aha, gucke mal, da ist jetzt was los. Das merkt man ja auch schnell. Man fängt an, etwas anders zu atmen, wenn man eben anfängt zu laufen. Also wenn ich, selbst wenn ich im Grundlagentempo jogge, atme ich doch anders, als wenn ich entspannt auf der Couch sitze. Und das hat natürlich zwei Gründe. Also eigentlich hat es nur einen Grund, aber man kann ihn von zwei Seiten sich anschauen. Denn wir brauchen halt einen Sauerstoff, um andere Energieträger verbrennen zu können. Und deswegen fängt der Körper automatisch an, diesen Sauerstoff auch in den Körper zu bringen.
Das ist im Prinzip ein bisschen so wie Feuer. Habe ich gelernt bei Feuer und Flamme.
Oh ja, oh ja.
Sorry, das ist gerade meine Lieblingsserie. Dass Feuer natürlich ohne Sauerstoff auch einfach ausgeht. Und es kann sein, dass das Feuer sich selbst erstickt, weil es sich selbst den Sauerstoff wegfrisst.
Ja,
Und
also
dann geht es halt aus. Und so ähnlich ist es
da
mit
spricht
dem
Lotta,
Energiestoffwechsel auch.
ja, da spricht Lotta gerade was ganz Großes an. Und wir wissen ja, dass wir schon auch so ein paar Feuerwehrleute in der Hörerschaft haben. Ich kann allen, die mit Feuerwehr nichts am Hut haben, diese Serie nur empfehlen. Gibt es natürlich auch schön in der ARD, Feuer und Flamme. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es da mittlerweile gibt, aber, aber bei uns ist es mittlerweile schon so. Gestern kamen wir nach Hause und wenn bei uns im Haus gekocht wird, riecht man immer im Treppenhaus so ein bisschen, was gekocht wird. Und ich sagte schon, ah, ich glaube, heute riecht's. Und dann waren wir sofort ganz schnell bei Essen auf Herd. Nein, es riecht nicht wie Essen auf Herd. Also das ist quasi die umgangssprachlich, wenn mal wieder jemand vergessen hat, dass da Essen auf dem Herd ist und das fängt dann an zu brennen, dann riecht es wohl immer sehr markant. Und der Fachmann, die Fachfrau, die weiß immer recht schnell, wo der Brand dann herkommt. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, worauf ich
Lange Rede,
hinaus
kurzer
wollte.
Sinn,
Lange
es ging
Rede.
eigentlich um den Sauerstoff.
Ja, to
Das
tolle Serie. Ja, genau. Und wir haben gestern gesehen, dass sich eben ein Feuer eben auch selbst löschen kann, wenn in einem Raum durch den Brand der Sauerstoff aufgebraucht ist. Also mehr oder
Genau.
weniger.
Und so ähnlich ist es halt auch beim Energiestoffwechsel. Wenn da irgendwann kein Sauerstoff mehr da ist, dann funktioniert ein bestimmter Stoffwechselweg auch nicht mehr.
Nee.
Aber jetzt müssen wir erstmal erklären. Wir haben jetzt das Adenosintriphosphat und das Kreatinphosphat innerhalb von 10 Sekunden verpulvert, sagen wir.
Ja.
Jetzt laufen wir weiter. Was passiert?
Ja, also der Körper guckt zum Beispiel auch, was ist gerade noch so unterwegs. Manchmal ist ja, und das ist eben ein wichtiger Stoff. Entschuldigung, ich bin gerade vorwiegend Feuer und Flamme, die Worte weg. Glukose, das Glykogen. Da guckt der Körper natürlich auch, ist da gerade schnell was verfügbar. Aber um das dann verbrennen zu können, nutzt er dann den Sauerstoff. Beziehungsweise es ist eben, und da kommt dann, da wird es tricky. Wir haben ja auch den Fettstoffwechsel und der funktioniert zum Beispiel nur mit Sauerstoff.
Genau. Also das ist auch der Grund, warum man, wenn man den Fettstoffwechsel trainieren möchte, relativ langsam laufen muss, beziehungsweise relativ niedrig intensiv fahren oder schwimmen sollte, weil sonst nämlich eben zu wenig Sauerstoff da ist und dann kann man keine Fette mehr verbrennen. Aber bei Kohlenhydraten ist das eben ein bisschen anders. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, Schorsch, oder?
Ja, genau.
Genau, also
Genau.
Kohlenhydrate könnte man theoretisch mit Sauerstoff, aerob oder ohne Sauerstoff, anaerob, abbauen. Grüße gehen raus an meinen Griechischlehrer. Ich hab's geliebt. Aber ja, das ist jetzt, glaube ich, ein anderes Thema.
Ja, genau. Genau, auf jeden Fall hat der Körper dann irgendwann verstanden, wir sind jetzt joggen und wir machen das noch ein bisschen länger. Also fängt er an, eben quasi die Stoffwechselprozesse in unserem Körper anzustoßen, damit uns mehr Energie zur Verfügung gestellt wird. Lotte hat das schon angesprochen. Das sind natürlich alles Prozesse, die immer ablaufen. Also wenn wir von der Couch aufstehen und in die Küche laufen, dann ist es auch eine Tätigkeit, für die wir Energie brauchen. Und natürlich ist der Körper immer zu einem gewissen Maß damit beschäftigt, uns Energie zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht viel Energie. Wir brauchen da nicht irgendwie einen Energieriegel oder ein Energiegel, um von der Couch in die Küche zu kommen. Außer man wohnt natürlich irgendwo in einem Schloss, in dem die Wege sehr weit sind. Aber das sind natürlich schon auch alles Prozesse, die in unserem Körper immer ablaufen. Wer jetzt schon mal seinen Kalorienverbrauch für den Tag berechnet hat, der weiß auch, dass es zum Beispiel einen Grundumsatz gibt, also einen Kalorienbedarf unseres Körpers, ohne dass wir uns bewegen. Also nur für die Prozesse, die im Körper ablaufen, für die der Körper natürlich auch Energie braucht. Aber wenn wir eben joggen gehen, wenn wir uns schneller bewegen oder wenn wir schwerere Sachen heben oder Fahrrad fahren, wie auch immer, dann brauchen wir mehr Energie. Und dann muss dieser Prozess natürlich auch angestoßen und verstärkt werden, weil wir brauchen mehr Energie.
Ja, ganz genau. Ich bin einverstanden.
Super, sehr gut. Wunderbar. Und dann nimmt der Körper sich eben, was er gerade kriegen kann. Und das ist eben jetzt in einem moderaten oder vielleicht auch ein bisschen schnelleren Tempo alles, was der Körper halt mit Sauerstoff an Energie zur Verfügung stellen kann. Der Unterschied zwischen Fett und Kohlenhydraten ist an dem Punkt eben auch, aus Kohlenhydraten kann der Körper schneller Energie ziehen als aus Fetten.
Mhm. Ja, genau. Also Fette sind etwas träge, können wir uns vielleicht merken. Oder der Körper reagiert auf diese Fette vielleicht etwas träger und möchte die eigentlich ungern anfassen, weil es einfach so aufwendig ist, diese Fette umzuwandeln. Also eigentlich sind alle diese Prozesse, die wir hier beschreiben, extrem aufwendig. Und wenn wir jetzt noch die chemischen Dinge dahinter erklären würden mit Zitratzyklus, Atmungskette, Beta-Oxidation und Glykolyse und so weiter, dann würde dir wahrscheinlich nach 5 Minuten schon der Kopf schwelen.
Ja.
Aber wir können uns merken, der Körper mag lieber Zucker oder lieber Kohlenhydrate und greift darauf lieber zurück als auf die Fette.
Mhm.
Fette haben wir zwar extrem viele gespeichert im Körper, Manche sehen das an sich selbst mehr, andere sehen das weniger, aber selbst diejenigen, die extrem dünn sind, haben immer noch genug Fett, das man verwerten kann.
Ja.
Und das ist eben an unterschiedlichen Stellen gespeichert, idealerweise bei uns Sportlern direkt in den Muskeln oder halt zwischen den Muskelfasern, sodass der Körper das sehr, sehr schnell dann anzapfen kann. Die Fette jetzt rund um die Hüfte können wir nicht so gut zum Laufen benutzen.
Ja, und das ist ja auch so, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo dann dieser Trugschluss entsteht, mit, dass du den Fettstoffwechsel beim Sport nutzt, um das Fett auf der Hüfte loszuwerden. Es ist tatsächlich so, je nachdem, wie man trainiert, es ist tatsächlich so, dass man bei gut trainierten Sportlern eben auch sieht, dass die in Anführungsstrichen Fetteinlagerungen an der Muskulatur haben, in der Muskulatur, aus dem Grund, weil der Körper das zur Sicherheit da angelegt hat, um da schneller Energie rauszuziehen. Das kann man eben genauso trainieren wie die Kohlenhydratspeicher. Also das ist eben auch der Punkt. Wer fitter ist, sportlich trainierter, Profi-Triathleten zum Beispiel, haben einen größeren Kohlenhydratspeicher im Körper. Also das ist dann eben primär die Muskulatur und die Leber. In der Leber wird auch viel, eigentlich ja nicht Kohlenhydrat an sich, sondern Glykogen gespeichert. Dasselbe ist auch mit dem Fett zu beobachten. Das ist halt dann das Problem. Man nutzt halt dann das Fett in der Muskulatur und nicht das von den Hüften. Das ist ein großes Problem. Es wäre ja viel schöner, wenn es immer direkt von der Hüfte in die Beine gehen würde und man könnte damit laufen, aber das ist leider nicht so.
Ja, und um die Verwirrung komplett zu machen, beziehungsweise vielleicht auch den Schock noch etwas zu vertiefen, wenn wir jetzt noch anbringen, dass der Körper auch Kohlenhydrate zu Fett umwandelt, wenn er sie nicht braucht. ja, ich glaube,
Ja.
wenn wir das jetzt noch anbringen, dann machen jetzt manche vielleicht den Podcast-Player aus und sagen, nee,
Das will
sorry,
ich nicht
aber
hören. Das will ich
das
nicht
kann
hören.
nicht sein. Es ist
Ja,
aber leider so.
es ist leider so, genau,
Genau,
richtig
also
so.
im Prinzip ist der Körper immer daran interessiert, so effizient und so ökonomisch wie möglich zu arbeiten. Das heißt, so viel Energie zu sparen, wie er nur kann. Und weil Fettverbrennung eben einfach ein bisschen mehr Energie kostet, verbrennt er lieber Kohlenhydrate. Und Fette sind aber trotzdem ein sehr, sehr guter Speicher und können uns einfach im Alltag auch oder eben beim sehr niedrig intensiven Training sehr viel weiterbringen.
Sie sind ja auch dafür angelegt, uns durch eine Hungersnot zu bringen, die unter Umständen für mehrere Wochen oder Monate dauert. So ist das ja evolutionär mal angelegt gewesen. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut. Aber ja, deswegen nutzt der Körper eben eher, nein, nicht deswegen, aber der Körper nutzt eben, nee, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, warum der Körper eher die Kohlenhydrate nutzt, also wo da evolutionär der Hintergrund liegt und nicht die Fette, weil Fette ja eigentlich auch sehr viel ergiebiger sind. Also quasi 1 Gramm Fett hat doppelt so viel Energie wie 1 Gramm Kohlenhydrate. Und eigentlich wäre es ja praktischer, der Körper würde die Fette so verstoffwechseln wie die Kohlenhydrate, weil dann könnten wir viel länger, schneller laufen.
Ja, aber das Problem ist ja, wir hatten ja schon den Sauerstoff ins Spiel gebracht.
Ja.
Wenn wir Fett verbrennen wollen, dann brauchen wir ungefähr, Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? 23 Sauerstoffmoleküle.
Für die
Also,
Lipolyse, nur um
genau.
das Wort hier auch
Also,
mal in den Ring zu werfen.
genau. Fettverbrennung ist Lipolyse oder auch aerobe Lipolyse, weil das eben nur mit Sauerstoff funktioniert. Und wir schreiben uns jetzt auf 23 O2. Also Sauerstoffmoleküle. Dabei werden ungefähr 130 ATP frei. Ist schon eine ganze Menge.
Ja.
Aber dauert halt relativ lange. Also ATP, Adenosintriphosphat, hatten wir ja am Anfang gesagt, ist quasi die Währung der Energie.
Das Interessante
Und
ist ja, dass
sorry, ich muss jetzt zu Ende reden, weil sonst
Entschuldigung,
ergibt es keinen
ja,
Sinn.
bitte.
Und wenn wir jetzt aber statt der Lipolyse, also Fettverbrennung, Glykolyse betreiben, auch aerob mit Sauerstoff,
Also die
das wäre dann die Verbrennung
Kohlenhydratverbrennung?
von Kohlenhydraten, genau, Kohlenhydratstoffwechsel. Dann brauchen wir nur 6 Sauerstoffmoleküle statt 23, also ist quasi nur noch ein Viertel. Und wir bekommen aber auch nur 32 ATP dadurch. Also das ist vielleicht die Erklärung, warum der Körper lieber Glukose nimmt, weil er da weniger Sauerstoff braucht halt.
Ja, das ist natürlich,
Auch
aber
wenn es
ja.
nicht ganz so ergiebig ist in dem Fall, ja.
Ja, genau, es ist nicht ganz so ergiebig und das wird ja auch oftmals Leuten in einem Wettkampf zum Verhängnis. Weil wir haben eben, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 500 Gramm Glykogen gespeichert, macht 2000 Kalorien. Das ist einfach immer ein ganz nettes Beispiel, ne? Weil man ja das einfach rechnen kann, ne?
Ich übersetze noch mal ganz kurz. Glykogen ist die speicherbare Form von Kohlenhydraten. Also eigentlich so eine Art Glukose oder eine umgewandelte Glukose, die wir im Körper speichern können.
Man könnte jetzt Zucker sagen.
Ja, ganz, 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 ganz vereinfacht.
Ja, wenn wir,
Ich habe
wenn
mir
wir.
irgendwo auch die Formel aufgeschrieben. Moment.
Nee, nee.
C6H12O5 in Klammern mal N.
Ja, wenn wir jetzt 500 Gramm Fett nehmen, dann haben wir fast das Doppelte. Da hätten wir fast 4000 Kalorien, und könnten damit natürlich viel weiterlaufen. Jetzt hast du mich aus. Jetzt habe ich den Faden verloren wegen den Zucker.
Ja, du hast
Das
gesagt,
ist genau.
aus
Und
den
wenn wir
500 Gramm Glykogen.
jetzt quasi einen Marathon laufen, dann sagen wir mal, es ist jetzt ein ganz vereinfachtes Beispiel. Wir laufen Marathon, wir laufen schnell, wir laufen so schnell, wie wir können, also kurz unter der anaeroben Schwelle. Also wir kriegen noch Sauerstoff, aber hatten wir ja auch schon. Es gibt schon sehr viel Laktat. Das wird aber gerade noch rechtzeitig abgebaut. Das heißt, es hält sich im Gleichgewicht. So laufen wir unseren Marathon und dann sind nach, sagen wir mal, nachdem Halbmarathon, sagen wir nach 22 Kilometern, man sagt ja immer ein bisschen später, aber sagen wir mal, die 2000 Kalorien sind weg, dann kommt der Mann mit dem Hammer. Und das ist genau das Phänomen, das man damit meint. Dann hat der Körper quasi keine Kohlenhydrate mehr, die er verbrennen kann und muss, auch vereinfacht gesagt, auf Fettverbrennung umschalten. Die ist nicht schlecht, aber der Körper braucht mehr Sauerstoff dafür und es dauert länger und wir kriegen nicht so viel Energie zur Verfügung gestellt, was bedeutet, wir haben einfach die Power nicht mehr. Und dann merken Leute, oh Gott, ich komme gar nicht mehr voran, weil einfach dieser Energiestoffwechsel sich dramatisch verändert an diesem Punkt.
Ja, also im Prinzip beschreibst du jetzt quasi so einen Leistungseinbruch, der meistens nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden so in dem Dreh plus minus eintritt, wenn man eben einzig und allein auf die Glykogenspeicher zurückgreifen kann, die man eben schon in den Muskeln und in der Leber hat. Wobei, ich kann jetzt auch mein Glykogen aus dem Bizeps leider nicht zum Laufen benutzen. Das heißt, möglicherweise sind dann die Glykogenspeicher sogar noch ein bisschen geringer, als was du eben gerade gesagt hast. Und die Glykogenspeicher kann man halt auch trainieren und mehr oder weniger füllen.
Gut, ganz klar. Das ist nur ein schematisches Beispiel, um das Prinzip zu erklären. Es kommt ja dann zum Beispiel auch immer dazu, du kannst dich ja beim Marathon auch verpflegen. Das heißt, du gibst dem Körper wieder zusätzliche Energie, die er dann direkt verwenden kann. Das heißt, wenn ich dann ein Energiegel nehme und dann das mit Wasser verdünne und das möglichst schnell aufgenommen wird im Körper und verbrannt werden kann, dann erhöhe ich natürlich meine Kapazität. Also dann wird der Speicher nicht angegriffen, sondern ich halte das auf einem guten Niveau. Und wenn ich das halt clever mache, dann kann ich den Marathon auch laufen, ohne dass mich irgendwie so ein Energiedefizit trifft, dass ich nicht leer laufe, sondern dass ich eben bis zum Ende durchhalte.
Ganz genau. Aber auch das muss man üben, weil der Körper nicht von vornherein auf sehr hohem Niveau läuft oder auch Rad fährt. Wenn er es nicht geübt hat und also nein, sorry, ich muss noch mal ein Stück zurück. Also der Körper ist nicht unbedingt automatisch in der Lage dazu, Kohlenhydrate aufzunehmen und gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Intensität beizubehalten. Meistens reagiert dann der Magen-Darm-Trakt ein bisschen beleidigt. Und das ist eben auch das, was viele Leute dann bei Ironmans oder im Triathlon Langdistanzen spüren, weshalb sie dann eben häufiger irgendwie an den Rand müssen, aufs Dixie und so weiter. Mhm. Also auch das muss man trainieren, weil der Körper nämlich zwar die Kohlenhydrate ganz gerne hat, aber nicht gleichzeitig auch noch super schnell rennen möchte.
Mhm. So. Ja.
Genau. Also jetzt haben wir im Prinzip so ein bisschen erklärt.
Ich wollte gerade noch mal einen Schritt zurück machen, quasi ans Ende von dem Kreatinphosphat. Also zu diesem, wir haben jetzt angefangen mit Laufen, wir sind jetzt in Bewegung und wir kriegen den Sauerstoff, um den Stoffwechsel quasi in Gang zu bringen. Sagen wir mal ganz, ganz pauschal gesagt, die nächsten 60 Minuten durchzulaufen. Dann ist es nämlich tatsächlich so, dass der Körper eigentlich beide Energiequellen nutzt.
Also mit beidem meinst du Kohlenhydrate und Fette?
Genau, mit beiden meine ich Kohlenhydrate und Fette und das ist eigentlich auch ganz oft der Fall. Also wir können hier auch nicht einfach davon sprechen, das werden immer nur Kohlenhydrate, also Glykogen verstoffwechselt oder eben Fett. Sondern es ist eben ganz oft beides. Und man kann sagen, je geringer die Intensität, umso höher der Anteil des Fettstoffwechsels. Also wenn ich ganz locker, ganz langsam jogge, wird mehr Fett verstoffwechselt als Kohlenhydrate. Aber hier auch ganz klar, das ist extrem unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben einen sehr gut ausgebildeten Fettstoffwechsel. Da wird sehr viel Fett verbrannt. Es gibt Leute, die haben das überhaupt nicht. Da geht es direkt auf die Kohlenhydrate oder sehr viel mehr. Die Aufteilung der zur Verfügung gestellten Energie auf den einen und auf den anderen Stoffwechsel, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber es laufen eigentlich immer beide. Und man kann pauschal auch sagen, je weniger intensiv wir unterwegs sind, umso mehr ist es eigentlich Fettstoffwechsel.
Ja, genau. da, wie du gesagt hast, das ist extrem individuell. Und auch das kann man natürlich trainieren. Man kann den Fettstoffwechsel trainieren durch bestimmte Trainingseinheiten. Man kann ihn aber auch durch Ernährung in gewisser Weise konditionieren. Darauf müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter eingehen. Das machen wir dann vielleicht mal, wenn wir die Fatmax besprechen.
Ja, ja, genau.
Genau.
Dann guter Tipp, Abo da lassen, damit man die Folge nicht verpasst und da auch die Infos bekommt.
Ja, genau. Aber tendenziell ist der Fettstoffwechsel so ein gemütlicher Zeitgenosse. Viele Leute sagen eben, das ist quasi wie der Dieselmotor. Der läuft halt gut und zuverlässig, aber halt nicht so schnell. Mhm. Und sobald wir quasi die Intensität ein bisschen nach oben schrauben, brauchen wir voraussichtlich sehr viel mehr Kohlenhydrate. Mhm. Und du hattest ja vorhin schon angesprochen, Schorsch, wir können die Kohlenhydrate nicht nur mit Sauerstoff verstoffwechseln, sondern es gibt da theoretisch noch einen zweiten Weg, also nicht nur theoretisch. Wir können ihn auch anaerob, also ohne Sauerstoff verstoffwechseln und dann kommen wir auch zu unserem allseits beliebten Laktat.
Ja, und es ist tatsächlich so, wir haben ja zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, eine aerobe Schwelle und eine anaerobe Schwelle. Also zwei so Bereiche, die uns so eine Orientierung geben im Training. Und wenn man sich jetzt so eine Analyse anschaut aus einem Test, also es gibt ja so Stufentests, Leistungstests, wo Leute dann meistens auf dem Fahrrad, gibt es aber auch auf dem Laufband, eben eine immer höhere Wattbelastung absolvieren müssen. Also wenn irgendwie alle 2 Minuten werden die Watt um, keine Ahnung, 10 Watt erhöht oder so, je nachdem. Da sieht man dann immer ganz interessant, wenn das dann auch gut ausgebildet ist, dass man einen Fettstoffwechsel hat, der relativ gut läuft und ein Kohlenhydratstoffwechsel, der mit der Belastung immer weiter ansteigt. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, da werden mehr Kohlenhydrate oder mehr Kalorien aus Kohlenhydraten gewonnen als aus Fett. Das heißt, dann geht der Fettstoffwechsel nach unten, der Kohlenhydratstoffwechsel nach oben. Und das hängt eben, wie Lotta das gerade gesagt hat, auch mit der Sauerstoffzufuhr zusammen. Da haben wir immer noch Sauerstoff. Wir haben ja immer Sauerstoff. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann so laufen und dann hören wir auf mit Atmen und dann kann der Körper immer noch Kohlenhydrate verstoffwechseln. Das wird schwer, wenn wir gar nicht mehr atmen. Aber wir bekommen immer weniger Sauerstoff, als wir benötigen für die Belastung, die wir eigentlich gerade absolvieren. Das ist dann tatsächlich so ein Punkt, wenn der Fettstoffwechsel fällt und der Kohlenhydratstoffwechsel plötzlich wichtiger wird, also wenn wir mehr Energie aus Kohlenhydraten bekommen als aus Fetten, dann, und hat Lotta gerade gesagt, dann hat das auch Auswirkungen auf unseren Laktatspiegel. Weil je mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt werden, umso mehr Laktat wird frei. Das ist quasi ein Nebenprodukt wenn sowas abläuft, das ist ein...
Ich weiß nicht genau.
Sorry. Ja, ist egal. Also
Ich muss gerade niesen, deshalb kann ich nicht denken.
Super, wir sind beide völlig abgelenkt. Nein, wenn quasi so ein... Mir liegt das Wort auf der Zunge. Wenn so ein... sowas abläuft. Und für sowas gibt es ein Wort. Und das Wort fehlt mir gerade.
Ja, das
wenn
ist jetzt echt
so
verwirrend.
Ein Prozess abläuft. Also wenn quasi der... das war das, was ich gesucht habe. Der Prozess... Laktat ist eben ein Nebenprodukt aus diesem quasi Energieprozess. Das war das, was ich meinte. Und dann steigt eben, also der Fettstoffwechsel fällt. Wir haben immer weniger Energie aus Fett, immer mehr Energie aus Kohlenhydraten. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir eigentlich so gut wie keinen Fettstoffwechsel mehr haben, nur noch Kohlenhydrate haben und immer mehr Laktat produziert wird, das wir nicht mehr abbauen können. Und da sind wir dann eben an der anaeroben Schwelle, beziehungsweise eigentlich auch schon drüber.
Ja, also das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder angeteasert oder angesprochen, dass diese anaerobe Schwelle eben extrem wichtig ist, weil wir also bei Intensitäten über der Schwelle einfach nicht mehr lange durchhalten können.
Ja.
Als groben Richtwert hatten wir jetzt gesagt, mit Kohlenhydraten oder mit dem Glykogen in unseren Muskeln kommen wir so ungefähr eine Stunde bis anderthalb ganz gut durch.
Mhm.
Aber wenn wir nicht genug Sauerstoff haben, dann reicht es nur noch 2-3 Minuten und dann ist Sense. Also im Prinzip können wir dann einpacken, müssen dann entweder das Tempo ganz, ganz krass runterschrauben, um wieder auf den Fettstoffwechsel irgendwie zurückzugreifen, oder wir hören halt einfach komplett auf.
Mhm. Genau, genau. Das ist der Punkt, oder das ist dann meistens auch die Zeitspanne, die wir am Ende gerade noch so durchhalten im Leistungstest, beziehungsweise wenn wir aufhören müssen, dann sind wir meistens über den Punkt hinaus, wo wir noch Sauerstoff haben zum Energiegewinnen.
Genau, also ein bisschen Sauerstoff brauchen wir natürlich trotzdem, sowieso, hast du ja gesagt. Und wir atmen dann meistens trotzdem extrem schwer, aber es reicht eben nicht mehr, um diesen Sauerstoff dann auch zur Energiegewinnung zu nutzen. Deshalb nennt man diesen Stoffwechselweg, das wäre jetzt die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, also die Nummer 3 von 5 Stoffwechselwegen, anaerob Lactazid. Das heißt, ohne Sauerstoff anaerob und Lactazid mit Laktat.
Mhm.
Also wir verstoffwechseln in diesem Fall Kohlenhydrate, aber dabei wird eben Laktat frei, und je mehr Laktat, umso schneller müssen wir eigentlich unser Tempo wieder drosseln bzw. aufhören.
Mhm. Ja.
Und
ja.
Deshalb ist es ja eigentlich das Ziel von uns als Ausdauersportlern, möglichst nicht so viel Laktat zu produzieren und möglichst immer noch im aeroben Bereich unterwegs zu sein, weil sonst bricht halt die Leistung rapide ein.
Ja, und dann aber die Leistung im aeroben Bereich, am oberen Ende des aeroben Bereichs, so weit nach oben zu bekommen, dass wir da so schnell sein können wie möglich, aber eben auch so lange wie möglich.
Genau. Darf ich vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, wir haben jetzt einiges etwas durcheinander formuliert. Also ich nenne jetzt noch mal die 5 Stoffwechselwege und wie lange die in etwa dauern.
Sehr gut.
Also wir hatten zu Beginn das ATP, einfach gespeichert in unseren Muskeln, dauert zwei bis drei Sekunden, genau, und dann ist das alle. So, wenn wir eine Pause machen, kann sich das wieder regenerieren, aber wir müssen halt ungefähr 6-mal so lange warten, wie die Intensität, wie die Dauer der Aktivität, die wir gemacht haben, damit das ATP wiedergebildet wird. So,
ja.
Als nächstes haben wir Kreatinphosphat. Zusammen mit dem ATP können wir das ungefähr 10 Sekunden lang nutzen.
Mhm.
Gut, wir laufen weiter. Dann kommt im Prinzip die anaerob-laktazide Phase ins Spiel. Das ist das, wo wir die Kohlenhydrate verstoffwechseln mit Bildung von Laktat. Das Ganze können wir aber nur so 3 Minuten durchhalten. Und in der Zeit fährt dann der Körper quasi sein aerobes System hoch. Also bis 3 Minuten haben wir jetzt quasi dieses ganze Anaerobe abgearbeitet. Und danach kommt das aerobe System ins Spiel, wo wir einmal die Kohlenhydrate mit Sauerstoff verstoffwechseln. Das geht so ungefähr 1,5 Stunden, hatten wir gesagt. Und danach greift auch der Fettstoffwechsel, beziehungsweise eigentlich parallel, also aerobe Lipolyse, wie wir gesagt hatten. Und die können wir eigentlich stundenlang durchhalten, wenn wir halt die entsprechende Intensität beibehalten. Also nicht über eine bestimmte Schwelle gehen.
Ja, der Fettstoffwechsel greift nicht erst, wenn wir 60 bis 90 Minuten mit den Kohlenhydraten unterwegs waren, sondern der startet sobald wir quasi mit Sauerstoff Energie gewinnen, startet auch der Fettstoffwechsel. So.
Genau.
Also der startet fast sogar zuerst, aber läuft dann parallel. So, das ist eigentlich immer mitzudenken, es läuft, außer ganz weit am Ende, laufen eigentlich immer beide. Wahrscheinlich wird auch immer noch ein bisschen Fett verbrannt, wenn wir wirklich gar nicht mehr können, aber das ist dann nicht mehr nennenswert.
Genau, also ganz grundsätzlich laufen viele von diesen Stoffwechselprozessen irgendwie gleichzeitig, auch wenn sie in der Theorie halt irgendwie getrennt sind und man am Anfang eben nur 10 Sekunden Phosphate benutzt und dann 3 Minuten lang Kohlenhydrate ohne Sauerstoff. Und also ja, ist es auch ein bisschen individuell, aber so ganz grundsätzlich ist es immer so ein Mischprozess.
Mhm. Wenn ich jetzt gerade mal auf die letzten 2 Folgen im Podcast zurückgreifen darf, können wir jetzt sagen, in dem Bereich, in dem wir uns beim Sweet Spot und beim Schwellentraining befinden, verbrennt unser Körper, jetzt mal allgemein gesagt, immer mehr Kohlenhydrate als Fette. Ich muss es anders sagen. Wenn wir diese Trainingsarten nutzen, zieht der Körper mehr Energie aus Kohlenhydraten als aus Fetten. So rum ist es richtig gesagt. Was bedeutet, dass aus diesem Grund diese Trainingseinheiten auch anstrengender sind? Beziehungsweise, das ist der Grund, warum wir diese Trainingseinheiten dann mit Kohlenhydraten versorgen sollten, davor, zwischendrin, danach, weil wir sonst unsere Speicher sehr leer machen. Das kann auch Vorteile haben. Da gibt es auch Trainingsmethoden. Das kommt immer drauf an, was man möchte. Aber deswegen sind diese Trainingseinheiten immer anstrengender für uns oder belasten uns mehr. Wenn wir uns nicht gut verpflegen, sind wir meistens hinterher müde. Wenn wir uns verpflegen, dann sollten wir halt nicht Käse essen, sondern Kohlenhydrate. Weil auch wenn wir Fett essen, das nützt uns in dem Moment nicht so viel.
Ja, genau. Und Fett haben wir ja, wie wir festgestellt haben, sowieso genug.
Ja, genau. Ich würde vielleicht einmal, ich muss mal gucken, ob wir sowas, ich glaube, ich habe so eine Skala irgendwo. Wir packen mal so ein quasi so ein Diagramm aus einer Spiroergometrie mit Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel in die Shownotes von dieser Podcast-Folge mit rein, weil ich glaube, da wird dann einiges auch noch deutlicher, wenn man dann das sieht. Das ist natürlich ist ganz hilfreich, wenn man eben weiß, wie das bei einem selber funktioniert. Also gerade zum Beispiel auch, wie gut ist mein Fettstoffwechsel ausgebaut, weil wenn wir jetzt einen Punkt haben, in dem wir noch gut Energie aus Fett ziehen, aber schnell unterwegs sein können, dann ist es halt auch eine tolle Voraussetzung für lange Ausdauereinheiten oder für lange Ausdauerwettkämpfe. Weil wenn wir halt die Energie immer noch mehrheitlich aus Fetten ziehen, das ist unerschöpflich. Also wir können wahrscheinlich 400 Kilometer am Stück laufen, wandern, gehen, je nachdem was für ein Tempo, wenn unser Fettstoffwechsel dementsprechend gut läuft. So. Und das ist dann eben auch der Punkt, warum sich eine Spiroergometrie lohnt oder warum sich eine Analyse dieser Stoffwechselprozesse lohnt, wenn man das nämlich kennt und dann entsprechend sein Training daran ausrichten kann, dass ich halt sage, ich möchte, mein Fettstoffwechsel ist nicht gut genug, aber für das, was ich mache, zum Beispiel, ich will halt jetzt für eine Langdistanz braucht man nicht nur Stoffwechsel, das ist zum Beispiel noch krasser bei Leuten, die halt so Ultraläufe machen, 100 Kilometer, 200 Kilometer, dass man dann sagt, okay, ich möchte meinen Fettstoffwechsel hier noch ein bisschen trainieren. Bei anderen ist es eben so, ich möchte gerne quasi an der Schwelle schneller laufen können, dann braucht man auf jeden Fall, oder dann ist es halt super, wenn man seinen Körper darauf trainieren kann, dass er halt extrem gut die Kohlenhydrate aufnehmen kann, auch in der Aktivität, dass mein Körper, mein Magen eben lernt oder auch damit klarkommt, dass wenn ich halt bei einem gewissen Tempo mir das Zeug quasi reindrücke, dass er das verträgt. Und dann kann man eben sein Training sehr, sehr gezielt ausrichten an den Werten, die man aus so einer Analyse, aus so einer Leistungsdiagnostik bekommt.
Ganz genau, ja. Jetzt könnten wir vielleicht noch ein paar Beispiele bringen, wann wir überhaupt welchen Stoffwechselweg brauchen, oder? Also so ein bisschen was davon ist ja schon angeklungen. Also wenn wir wirklich extrem lange unterwegs sein wollen, dann brauchen wir natürlich vor allem den Fettstoffwechsel.
Ist halt praktisch, aber wenn wir den Fettstoffwechsel da haben. Das ist ja auch der Grund, warum manche Ultraläufer halt Pizza in der Pause essen können, weil sie gar nicht so intensiv unterwegs sind, weil sie das Fett, da wird das Fett, glaube ich, jetzt nicht unbedingt verstoffwechselt, das mit dem Pizzakäse reinkommt. So langsame Dinger, Fett, und je schneller, umso umso mehr eben die anderen Stoffwechsel. Und da ist ja auch spannend, wenn man sich anguckt, 100 Meter Läufe auf ganz, ganz hohem Niveau, die kommen gar nicht in den aeroben Stoffwechsel.
Wenn ganz
du,
genau.
Jetzt, wenn man jetzt mal guckt, irgendwie die 100 Meter Zeit unter 10 Sekunden, da muss halt quasi das ATP, das da ist, maximal gut da sein. Das Kreatinphosphat muss ausreichend vorhanden sein und der Körper muss halt in der Lage sein, das super schnell umzusetzen.
Ganz genau. Also wenn wir so wirklich extrem kurze Sprints machen, für unser Eins wären das dann wahrscheinlich eher so 60 Meter anstatt 100 Metern.
Also meinst du in der Zeit? Ja.
Ja.
Vielleicht, ja.
Dann brauchen wir eben vor allem dieses Kreatin. Und Kreatin ist eben auch notwendig hier zum Beispiel für Startsituationen. Wenn wir jetzt irgendwie ins Wasser sprinten beim Freiwasserstart oder so, dann brauchen wir auch vor allem das Kreatin. Aber das ist eben dann schnell aufgebraucht, wie wir schon gesagt haben, und muss eben über eine Pause eigentlich wieder regeneriert werden. Das heißt, wir müssten dann aufhören und meinetwegen eine Minute warten und dann könnten wir es wieder nutzen. Aber dann reicht es wieder nur sehr, sehr kurz.
Ja, ja.
Also genau, für solche Startsituationen ist es auf jeden Fall notwendig und wichtig. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie Intervalle zwei Minuten laufen, dann werden wir wahrscheinlich nicht unseren Fettstoffwechsel brauchen, sondern dann sind wir schon sehr nah an der Schwelle oder vielleicht sogar auch ein Stück über der anaeroben Schwelle. Und dann werden wir eben die Kohlenhydrate eher anaerob verwerten, dann wird ganz viel Laktat frei. Und damit wir das überhaupt mehrmals wiederholen können, müssen wir zwischendrin eine Regenerationspause einbauen. Also jetzt zum Beispiel bei Intervallen auf der Tartanbahn beim Laufen.
Ja.
Oder auch auf der Rolle geht das natürlich auch oder beim Radtraining.
Ja.
Das geht halt immer nur eine bestimmte Anzahl von Minuten, keine Ahnung, 1, 2, 3 Minuten. Und dann brauchen wir wieder eine Phase, wo wir wieder genügend Sauerstoff aufnehmen, damit das Laktat wieder abgebaut werden kann.
Ja, ja, genau. So, also das hat alles seinen Sinn und hängt eben alles mit diesem Energiestoffwechsel zusammen. Und was da eben passiert, gibt uns, oder wenn wir wissen, wann welcher Stoffwechsel bei uns eben wie zum Tragen kommt, dann hilft uns das, besser zu werden. Es hilft uns auch, so wie Lotta das gerade erklärt hat, natürlich auch bestimmte Trainingsstrukturen besser zu verstehen. Jetzt, wenn man die Pause im Intervall eben nicht so einhält, dann hat es eben genau gegenteilige Auswirkungen, also der Körper kann sich halt nicht erholen, Laktat kann nicht abgebaut werden, ATP wird nicht neu reingeladen quasi und dann wird es immer schwerer, den nächsten Intervall auch so zu laufen. So, das heißt, da muss man eben einfach den Prozessen im Körper auch die Zeit geben, um dann eben auch was bewirken zu können mit den Reizen, die man dann wieder setzt, damit man sie setzen kann. Ist oft eben kompliziert, aber wenn man so ein bisschen Einblick hat, dann macht vieles im Training mehr Sinn, habe ich festgestellt.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen kann.
Ich weiß noch was.
Ich weiß noch was.
Ich habe mir nämlich noch was aufgeschrieben. Das ist nämlich so eine Sache. Wir haben ja vorhin auch über die Makronährstoffe gesprochen. Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Und Proteine sind eh so eine komplizierte Sache, da kommen wir sicher auch nochmal in der Folge drauf. Also Protein gleich Eiweiß, beides, weil dasselbe besteht aus Aminosäuren. Die sind ganz wichtig in unserem Körper an ganz vielen Stellen. Die können aber auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Das passiert aber nur in Ausnahmefällen. Also wenn uns die anderen beiden Energieträger ausgehen sollten, dann könnte der Körper auch an die Aminosäuren gehen, was bedeutet, dass er im Ernstfall unsere Muskulatur angeht, um Muskulatur abzubauen und die Aminosäuren quasi zur Energiegewinnung, um die Aminosäuren zur Energiegewinnung zu nutzen. Da sprechen wir aber nicht davon, bloß weil wir jetzt mal nüchtern joggen gehen oder mal nicht so viel gegessen haben. Also da reden wir dann über Fälle, dass das massiv passiert, würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir lange, lange Zeit nichts zu essen bekommen. und lange, lange Zeit vielleicht unsere Muskulatur auch nicht benötigen, dann überlegt sich der Körper natürlich schon, dann nutzt sich die Energie zur Energiegewinnung und nicht, um irgendwelche Muskeln mit mir rumzutragen, die ich sowieso nicht brauche. Ich will es nur sagen, weil das oft so ein Argument ist mit Muskeln aufbauen und Ausdauerleistung haben und man muss dann immer super viel essen, damit der Körper nicht die Muskulatur angreift. Es ist nicht so einfach. Also der Körper geht jetzt nicht sofort an die Muskeln, bloß weil man halt mal vielleicht irgendwie 20 Gramm Kohlenhydrate mehr hätte essen sollen bei einer Intervalleinheit.
Ja, das nicht. Man muss nicht immer extrem Angst davor haben. Trotzdem kann es aber schon auch passieren, wenn du jetzt 3 Stunden nüchtern joggst und halt auch, ja genau, dementsprechend keine Gels oder irgendwie Riegel zu dir nimmst oder ISO-Getränke, dass dann vielleicht der Körper sich doch ein bisschen selbst kannibalisiert und die Muskeln angeht. Also ich würde sagen, nüchtern Training ist auch nicht dasselbe.
Nee, aber wenn wir jetzt das Beispiel kennen, sagen wir, du machst ein lockeres nüchtern Training. Nüchtern Training haben wir auch schon besprochen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Du machst ein lockeres nüchtern Training, in dem dein Fettstoffwechsel sowieso die meiste Arbeit übernimmt. Fett hast du so viel im Körper, das wird nicht ausgehen. Jetzt hast du, sagen wir mal, den Tag davor normal gegessen, deine Kohlenhydratspeicher sind auch einigermaßen gefüllt, dann hast du trotzdem immer noch genug Energie, dass der Körper nicht an deine Muskulatur ran muss. Aber ja, es kommt halt darauf an, wie intensiv man läuft, welche Energiegewinnung der Körper nutzen kann. Aber grundsätzlich muss man da eigentlich erstmal keine Angst davor haben. Man kann lange Zeit was falsch machen, dann wird es ein Problem, wenn man sich ständig zu wenig versorgt und seine Trainingseinheiten unterversorgt macht und danach auch nicht viel zuführt, dann kann das schon passieren, klar. Aber wegen ein, zweimal muss man sich da keinen Kopf machen. So, das wollte ich nur anmerken.
Sowieso müssen wir uns merken, dass eine Trainingseinheit quasi keine Trainingseinheit ist, weil es gibt zwar Reize, aber erstens brauchen wir eine Pause, damit die Trainingseinheit oder diese Reize überhaupt wirken können. Und zweitens müssen wir auch dafür sorgen, dass dann wieder die Speicher gefüllt werden und so weiter. Mhm. Und nur durch die Wiederholung von Trainingseinheiten wird wirklich eine Anpassung im Körper passieren. Also das ist das Gute, wenn du mal irgendwann vielleicht keine Zeit hast, dein Training zu machen oder wenn du wirklich mal krank bist oder sowas, soll ja vorkommen, auch unter uns Sportlern, dann ist die eine ausgefallene Einheit wirklich kein Beinbruch. So.
Nee.
Schlimm wird's, wenn du das 2-3 Wochen lang machst oder eben längerfristig krank bist, aber mit einer Einheit kannst du nicht so viel gut machen und auch nicht so viel kaputt machen.
Ja, das ist richtig. Und ich musste gerade so lachen, weil manchmal fühlt sich ja eine Trainingseinheit an, als würde sie genau das tun. Als wäre sie extrem wichtig, weil man heute zum Beispiel ist immer, wenn ich samstags länger laufe und sonntags lange auf dem Rad bin, wenn ich danach Treppen steige, dann fühlt es sich schon an, als würde diese eine Trainingseinheit ganz schön viel bewegen. Aber du hast recht, tut sie natürlich nicht, außer mich einschränken beim Treppensteigen. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir in einer anderen Folge. Da heißt es dann Treppensteigen mit oder ohne Schmerzen, das ist die Frage. Aber heute, glaube ich, sind wir durch.
Ja, also mir persönlich fällt auch das Thema Ermüdung immer wieder ins Auge und das finde ich auch super spannend, darüber zu reden, warum sind wir müde und ist es alles irgendwie, sind es die Muskeln oder ist es der Kopf, der da streikt? Auch das könnten wir vielleicht irgendwann anders nochmal besprechen, aber wie du sagst, für heute haben wir, glaube ich, genug erzählt, war jetzt auch eine Stunde sehr vollgepackt mit hartem Tobak. Ja. Ich hoffe, ihr habt bis hierher durchgehalten und habt Lust auch auf die nächste Folge.
Ja, die kommt
da wird es dann vielleicht ein bisschen weniger biochemisch.
Ja, hoffentlich. Alles klar, wir sind durch. Wünschen eine schöne Woche, viel Spaß beim Training und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Bis dann. Ciao, ciao.